Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Das kleine G der Universität Wittenherdecke. Ich bin Martin Rützler und ich begrüße Sie zur 33. Folge des DKG-Podcasts mit Gedanken und Geschichten rund um das kleine G an der UWH. Wie an vielen Unis im Land finden auch an der Uni Wittenherdecke immer wieder Veranstaltungen nicht nur für Angehörige des Hauses, sondern für die allgemeine Öffentlichkeit statt. Über die regelmäßigen Angebote im Rahmen der Bürgeruniversität hatten wir schon in der Episode 4 gesprochen. Dieses Mal geht es aber um einen ganz konkreten Vortrag, der am 26. April 2016 im großen Hörsaal am Campus stattgefunden hat. Redner des Abends war Professor Dr. Peter Selk, der selbst im dritten Jahrgang an der UWH Medizin studierte und heute das Ita-Wegmann-Institut für anthroposophische Grundlagenforschung in Ahlesheim in der Schweiz leitet. Thema seines Vortrags war Gerhard Kienle und die Universität Wittenherdecke. Als die UWH im April 1983 gegründet wurde, war Konrad Schilly im Amt des Präsidenten. Deshalb gilt er vielen auch als der geistige Vater des Hauses. Die Vorüberlegungen zur Gründung und wesentliche Leitideen stammen jedoch von Gerhard Kienle, der aber zum Zeitpunkt der Eröffnung damals bereits schwer erkrankt war und wenige Wochen nach den Feierlichkeiten leider verstarb. Peter Selk zeichnete an diesem Abend noch einmal den Weg nach, wie Kienles Ideen, die sich schon aus Erlebnissen im Zweiten Weltkrieg heraus langsam entwickelten, im Laufe der Jahre Gestalt annahmen. Kienle stellte bereits in den 1950er Jahren ein merkwürdiges Verhältnis zwischen Wissenschaft, Technik und Zerstörungspotenz fest. Er sah, wie Peter Selk es formulierte, was passiert, wenn Unis Erfüllungsgehilfen von staatlichen oder ökonomischen Interessen werden und sich nicht ihre Curricula selber geben können. Kienles Suche nach Menschen, die eine Philosophie der Freiheit mit ihm teilen wollten, war lang, aber erfolgreich. Und so ist die Gründung der UWH keine Einzelleistung, sondern vielmehr eine Gemeinschaftsaktivität mit Herbert Hensel, Karl Ernst Schäfer, Peter Matthiessen und anderen, deren Ideale Peter Selk an diesem Abend in Erinnerung an Gerhard Kienle noch einmal deutlich werden ließ. Die einleitenden Worte spricht Dietrich Tauschel. Den kennen Sie bereits aus der Rolle des Dolmetschers in der Episode 32. Und nun wünsche ich viel Vergnügen beim Zuhören.
Guten Abend und herzlich willkommen. Schön, dass Sie in diesem sehr wechselhaften Apriltag, der dem Namen des Monats allen Ehren macht, heute hergekommen sind. Ich glaube, so viel wechselhaftes Wetter hatten wir an einem Tag wenig in den vergangenen Tagen. Heute Abend ist ein besonderer Abend. Ich finde das zumindest, dass es ein besonderer Abend ist. Ein Abend, der thematisch steht zu Gerhard Kienle und der Universität Wittenherdecke. Und ich würde gerne einleiten aus zwei Richtungen heraus. Zwei Richtungen, die zu tun haben, einerseits mit dem, was Peter Selk über die vergangenen Jahre im Zusammenhang mit dem integrierten Begleitstudium Anthroposophische Medizin und dem Studium Fundamentale entwickelt. Die Frage nach dem Menschen, die Frage nach der Bewusstseinsbildung, die Frage nach der Ethik, insbesondere in der Medizin. Und die zweite Richtung, die mit der Entwicklung der Universität Wittenherdecke und den aktuellen Bemühungen zu tun hat. Bevor ich da einsteige, gibt es noch eine Besonderheit heute Abend, nämlich ist der Vater des Podcastings an der Universität Wittenherdecke, Martin Rützler, da. Und ich konnte ihn gewinnen mit Zustimmung von Peter Selk, dass der Vortrag heute Abend aufgezeichnet werden darf, damit man ihn dann lauschend noch einmal verfolgen kann, wenn er sich auf der Homepage der Universität befindet, in der Rubrik Das kleine G, die Podcast-Serie, wo bisher eigentlich immer Menschen zur Sprache kamen, direkt im Interview, im Austausch, sodass das auch ein Novum in der Reihe sein wird. Als 34. Beitrag, wenn ich recht gezählt habe, kann man das dann hören. Bewusstseinsbildung und Ethik in der Medizin hat zu tun mit den Grundfragen des Menschen, mit der Frage nach der Anthropologie, nach der Auffassung des Menschen die mündet in die Frage, in die Handlungsweisen, wie mit dem Menschen in der Medizin insbesondere, aber auch in allen Gesundheitsberufen umgegangen wird. Insbesondere möchte ich hervorheben die Vortragsreihe, kann man sagen, die über einige Jahre von Peter Selk entwickelt wurde. Die endete mit Gerhard Kienle, ging über einen Duktus, einen geschichtlichen Duktus, wenn Sie so wollen, zurück über Viktor von Weizsäcker, Rudolf Virchow, Paracelsus und startete bei Hippokrates. Aus dieser Reihe ist erschienen ein Buch zu Hippokrates, das erste aus der Reihe, vielleicht kommen noch mehr, ich bin gespannt. Und das wird repräsentiert und kann man erhalten hinten an dem Büchertisch bei Herrn Danko und bei Inga Schmitz, der wo verschiedene Sachen ausliegen. Schon vor einiger Zeit, vor dieser Reihe, ist erschienen, neu aufgelegt, Gerhard Kienle, Die Würde des Menschen und die Humanisierung der Medizin. Ein sehr wichtiges Werk, wie ich finde, was zentral auch beleuchtet die Aufgabenstellung in der medizinischen Ausbildung und der medizinischen, wie sagen wir heute so schön, Versorgung. Diese Reihe war Anstoß und soll Anstoß sein, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen, die doch im medizinischen Alltag, der heute ja durchaus hektisch ist und stark gesteuert und vorangetrieben wird aus ökonomischen Gesichtspunkten, diese Reihe ist dazu da, um innehalten zu können und die Grundfragen immer wieder aufwerfen zu können. Grundfragen, mit denen sich derzeit auch die Universität und die Fakultät für Gesundheit beschäftigt. Vor einigen Jahren, vor 3 Jahren genau, feierte die Universität ihr 30-jähriges Jubiläum. Und die Öffentlichkeitsarbeitsabteilung hat uns zur Verfügung gestellt die damals erschienene Publikation, die Sie gerne auch mitnehmen dürfen. Die liegt hinten auf den Tischen aus, sodass Sie die beim Herausgehen gerne mitnehmen dürfen. Und 3 Jahre später, eigentlich seit und schon zuarbeitend auf diesen 30. Geburtstag, entsteht die Frage, wie entwickelt sich die Universität weiter? Wie entwickelt sie sich weiter nach 30 Jahren, 33 Jahren? Und eigentlich liegen die Wurzeln ja natürlich viel früher. In diesem ganzen Angang werden wir heute hören, wie er mit Gerhard Kienle, den Mitstreitern, zusammenhängend sich entwickelt hat. Peter Selk hat zu Gerhard Kienle veröffentlicht, eine Biografie geschrieben und das Schrifttum mit herausgegeben. Das ist ganz günstig erhältlich bei Herrn Danko, der einige Exemplare mitgebracht hat, sodass man viel auch nachlesen kann, neben dem, dass man es hören kann. In der Medizin, 33 Jahre, gehen wir zu auf die Frage, wie kann der Modellstudiengang Humanmedizin weiterentwickelt werden. Das ist ein sehr spannender Prozess, wo wir gerade letzte Woche am Donnerstag eine erste größere universitätsinterne Veranstaltung hatten in der Fakultät für Gesundheit, den Tag der Lehre, und uns mit verschiedenen Fragen auseinandergesetzt haben, die die Weiterentwicklung des Medizinstudiums betreffen. Was ist heute eigentlich gefordert dem Patienten gegenüber und wie muss die Lehre gestaltet werden, dass sie aufgenommen werden kann und weiterentwickelt werden kann in denen, die die Zukunft gestalten? Wie kann es aufgenommen, wie kann es transportiert werden an die Studierenden? Wir wissen aus der Generationsforschung, dass immer wieder neue Aufgaben kommen. So stellt die Generation Y, die gerade da ist, besondere Herausforderungen. Auch die nächste wird besondere Herausforderungen für die Lehre stellen. Und ein Schlagwort, mit dem wir uns beschäftigen innerhalb dieses Prozesses, ist die Frage nach einem Studium Internale, nach der Frage der Fähigkeitenbildung, die im Inneren zu tun haben, die in einem anderen Umgang mit dem Patienten wieder zu tun haben, der auch gerade vor 2 Wochen in der Stellungnahme des Ethikrates angemahnt wurde, den Fokus wieder wegzulenken von der Ökonomisierung hin auf den Patienten und eine würdevolle Behandlung. Welche Impulse Gerhard Kienle setzen wollte und gesetzt hat, wird uns Peter Selk berichten. Lieber Peter, schön, dass du gekommen bist. Herzlichen Dank. Wir freuen uns, dass du da bist.
Ja, sehr herzlichen Dank für die Einladung und Einleitung. Jetzt wird jedes Wort mitgeschnitten und Man muss aufpassen, was man sagt. Also der unmittelbare Anlass des Zusammenkommens ist ja tatsächlich die Tatsache, dass vor 33 Jahren, Ende April 1986, die Universität sowohl intern, damals noch im Roten Saal des Gemeinschaftskrankenhauses, als auch hier in Witten im Saalbau eröffnet wurde. Und wir haben ja auf das Plakat nochmal einige Worte von Alfred Herrhausen geschrieben, der ja möglicherweise vielen Neustudierenden vor allem durch die Tatsache, dass die Straße nach ihm benannt ist und möglicherweise eben doch noch in Erinnerung ist als Opfer dieses damals so sehr überraschenden Attentates, dem er ja zum Opfer fiel. Alfred Herrhausen hat im Saalbau in Witten unter anderem gesagt, für uns ist die Zukunft undeterminiert oder zumindest subjektiv offen. Daraus erwächst eine andere Freiheit, eine Freiheit, die aus der Ungewissheit kommt. Ihre offenen Räume füllt nicht die Geschichte nach einem vorgegebenen Schema, sondern unser Handeln und Entscheiden. Autonomes, selbstgesetzliches Gestalten ist unsere Option. Und in einer späteren Stelle auf die Universität, die jetzt beginnen sollte, bezogen, sagte er, es ist, so meine ich, eine Anti-Orwell-Vision, die sich da öffnet. Vielleicht vollziehen wir hier in Witten so etwas wie einen bildungspolitischen Paradigmenwechsel im Kuhnschen Sinne der Erfolgsverheißung. Möglicherweise ist dieser Schritt wirklich der von einer normalen, in einer außerordentlichen Kategorie wissenschaftlicher Bemühung. Nur so weit. Und vielleicht dazu, obwohl das vielleicht auch noch bekannt ist, George Orwell, den er kurz mit hereinruft, nicht eigentlich Eric Arthur Blair, ein Schriftsteller aus England, veröffentlichte eben 4 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges diesen Roman, der ihn so berühmt machte, 1984. Das war also zum Zeitpunkt dieser Universitätseröffnung nächste Zukunft, das folgende Jahr, wenn Sie so wollen. Wissen vielleicht auch aus dem Studium Fundamentale, dass Eric Arthur Blair diesen merkwürdigen Roman auf einer Insel westlich von Schottland geschrieben hat, in größter Einsamkeit zwischen Heide, Torf und Moor. Das Haus kann man noch besichtigen, eine verlassene Farm, und er visioniert einen totalen Überwachungsstaat der Zukunft, das Bild dieser Überwachung einer digital arbeitenden und auch sonst wie hervorragend organisierten, perfekten Überwachung des Einzelnen. Mindestens das Wort Big Brother is watching you ist eigentlich Common Sense geworden, aber es stammt von dieser Vision. Und er, Herrhausen, sagte, die Universität werde etwas versuchen, was mit einer Anti-Orwell-Vision zu tun habe. Und dann kommt das Wort von dem Paradigmenwechsel im Kuhnschen Sinne und das große Wort von einem möglicherweise, er ist ja vorsichtig, hier durch Witten mitgestalteten, mitimpulsierten Wechsel von einer Normalforschung zu einer außerordentlichen Kategorie wissenschaftlicher Bemühung. Diesen zweiten Autor, Thomas Kuhn, da spricht vieles dafür, obwohl ich es nicht recherchieren konnte, dass Alfred Herrhausen auf ihn durch Gerhard Kienle gestoßen ist. Thomas S. Kuhn war ein sehr bedeutender Wissenschaftsphilosoph und Historiker und hat mit seinem Buch in Chicago 1962 veröffentlicht, The Structure of Scientific Revolutions, in Berkeley erarbeitet. Ein großes Panorama, wie Wissenschaftsentwicklung entwickelt. Nämlich nicht als ein sich immer vertiefendes und an die Wahrheit immer näher herankommendes Bemühen, sondern als eine Bewegung, die gewisse Eigengesetzlichkeiten vorweist und unter anderem dadurch gekennzeichnet ist, dass gewisse Paradigmen, Denkstile von Denkkollektiven das Bild beherrschen und auch mit anderer Forschung sehr abwehrend umgehen. Er hat den Blick gelenkt auf die Faktoren, die Wissenschaftsentwicklung bestimmen und die tatsächlich nicht nur im Bereich von Philosophie und Wahrheitssuche angesiedelt sind. Gerd Kienle hat Thomas S. Kuhn wie viele andere gelesen und hat ihn sehr mit einbezogen in diese Wittener Bemühung. Er selber hat ja nicht gesprochen im Saalbau und auch nicht im Roten Saal. Er war zu diesem Zeitpunkt, das wissen alle, die ihn kannten, es sind ja einige gekommen, aber auch manche sind ja auch hier, die ihn nicht kannten. Er war zu diesem Zeitpunkt auf der Intensivstation des von ihm gegründeten Gemeinschaftskrankenhauses Herdecke. Also eine sehr, sehr besondere Signatur, dass zu dem Zeitpunkt, wo diese Universität endlich eröffnet werden konnte, der Gründer, der Gründungsrektor und Spiritusrektor ein schwerstkranker Patient war. Und nur knapp fünf Wochen nach der Rede von Alfred Herrhausen dann schon starb. Stellt sich die Frage, das ist 33 Jahre her, bedeutet das etwas zeitlich gesehen? Gerhard Kienle war Anthroposoph und ihm bedeutete dieser Rhythmus sehr viel. Und deswegen haben wir auch uns doch entschieden, trotz all den Bemühungen der letzten Jahre, die stattgefunden haben, um die 30-jährige Universitätssituation, auch andere Bemühungen, diese 33 Jahre ernst zu nehmen. Warum hat sie Gerhard Kienle ernst genommen? Er hat irgendwann bei Rudolf Steiner gelesen, dass aus geistiger Forschung und geistig-geschichtlicher Forschung es ein bedeutender Rhythmus sei. Und man solle doch einmal studieren, hat Rudolf Steiner angeregt, die Zeit zwischen Ideen und Impulsen und ihre Verwirklichungsstufen. Und da würde man ganz erstaunliche Entdeckungen diesbezüglich machen. Gerhard Kienle hat sowas sofort in die Tat umgesetzt und er hat immer sehr viel Geschichtsstudien betrieben, obwohl er so sehr in der Gegenwart und Zukunft lebte, aber er war der Auffassung, wir können nur geistesgegenwärtig und antizipierend sein, wenn wir die Vergangenheit gut kennen und gut verstanden haben. Und er hat sie durchdrungen, auch mit diesen Rhythmen. Er hat beispielsweise, wenig bekannt, 1972 einmal eine sehr schöne Studie geschrieben über die Ostverträge. Also damals die hoch umstrittene Bundestagsdebatte um die schon lange vorher, nämlich Sommer und November 1970 von Willy Brandt unterzeichneten Moskauer und Warschauer Verträge. Also die neue Ostpolitik der sozialliberalen Koalition. Gerhard Kienle war bekanntermaßen kein Sozialdemokrat und kein grundsätzlicher Anhänger von Willy Brandt, aber er fand das eine große Tat. Und er hat diese Studie geschrieben, in welchem Zusammenhang ist es eigentlich zeitlich zu sehen, dass das gerade jetzt ist. Und was kann das vielleicht für die Zukunft bedeuten? Und er hat gesagt, das sei sehr eigentümlich, er wisse, dass Historiker das nicht ernst nehmen, aber das wäre etwas, was man, wenn man sich länger damit beschäftigt, schon merkt, dass da eine Realität verborgen sei. Wendet man einen solchen Gedanken, so schrieb er, mit der notwendigen Unbefangenheit und Selbstständigkeit an, so vermag man zu fruchtbaren Gesichtspunkten zu kommen. Ein Hindernis des Verständnisses ist dabei der Glaube, dass Ideen nicht wirksam seien. Obwohl die neuere Geschichte zeigt, dass auch große Machtkomplexe an der Durchschlagskraft von Ideen scheitern. Also was heute ideell gefasst wird oder gar ein Ideal wird, also eine Idee mit Willenseinschlag, kann unter Umständen eben lange brauchen, bis es physische Weltwirklichkeit mitgestaltet. Er hat das in dieser kleinen historischen Studie, die Sie im zweiten Band der Werkausgabe finden, an einigen Beispielen durchexerziert, hat beispielsweise darüber berichtet, dass 1900 von Ernst Haeckel eine Arbeit in der deutschen Öffentlichkeit vorgestellt wurde, die preisgekrönte Arbeit eines bayerischen Arztes und Schriftstellers preisgekrönt, weil Alfred Krupp einen Preis ausschreiben gestiftet hatte, nämlich mit der Frage, was lernen wir aus den Prinzipien der Deszendenztheorie in Bezug auf die innere Entwicklung und Gesetzgebung der Staaten. Also was folgt aus dem Darwinismus für moderne Staatssysteme? Und den Preis bekam eben Herr Schallmeier, Herr Dr. Schallmeier, für seine Arbeit, in der es dann um Vererbung und Auslese im Lebenslauf der Völker geht. Also Biografie der Völker, darwinistisch gedacht. Und wohin das mündet, ahnen Sie. Er war der Auffassung, und es gibt ja gewisse Tendenzen, gegenwärtig wieder zu dieser Auffassung zurückzufinden, dass das Wohlbehagen und das Glück der Gesamtbevölkerung von Staaten von ihrer Bevölkerung und Kernbevölkerung abhängig sei. Da müsse also eine gewisse Reinheit irgendwie von staatlicher Seite organisiert werden. Er ist natürlich noch entsprechend radikal, was im Moment noch nicht ganz so die rechtspopulistischen Parteien im Regelfall so veröffentlichen. Er schlägt also Arbeitslager, Zwangssterilisierung, Zwangsasylierung von Geisteskranken, Alkoholikern und Krüppeln vor, aber auch schon Zwangskolonisierung, Zwangsevakuierung und Sterilisierung fremder Völker. Der letzte Punkt, das ist schon nahe an politischen Realitäten, Zwangsevakuierung mindestens. Sie wissen, dass das alles ein politisches Programm wurde nach 1933, und zwar beides, 33 Jahre. Natürlich kann man sagen, Schallmeier kam nicht aus dem Nichts. Der Sozialdarwinismus hat eine Vorgeschichte, auch im Hinblick auf Medizin. Dennoch hat Kienle diesen Punkt ernst genommen. Und ich möchte das nur als Beispiel nennen. Er hat aufmerksam darauf gemacht, dass wir da auch vor allem nach vorne denken. Und nur noch ein letztes Wort zu den Ostverträgen, weil das schon auch nicht ohne Aktualität ist. Dann sagte er, wir müssen um die Erkenntnis ringen, welche großen Fragen zwischen Mittel- und Osteuropa aufgegriffen und der Lösung näher gebracht werden müssen, damit nicht nur die Machtinstitutionen der Staaten, sondern die Menschen selbst fruchtbar gefördert werden. Also, er meinte, durch die Verträge ist einerseits etwas ermöglicht, aber es wäre nun dringend notwendig, dass eine mitteleuropäische und eine osteuropäische Kultur, Wissenschaftskultur, Lebenskultur und so weiter in eine Durchdringung, in eine Befreundung kommt. Sie wissen vielleicht, dass die Europäische Akademie der Wissenschaften auch ein großes Projekt von Gerhard Kienle und seiner Freunde ja durchaus auch in Prag getagt hat. Also eine Aufgabe, die sich stellt, auch für das wissenschaftliche und kulturelle Leben. Zurück zu unserem Anlass. Man kann mit einem gewissen Recht sagen, wenn man diesen Rhythmus ernst nimmt, dass die Universität 1950 konzipiert worden ist. Das lässt sich in der Kienle-Biografie ziemlich deutlich zeigen. Da gibt es biografische Elemente, seine Begegnung mit Franz Schilly, den er besuchte im Sommer 1950. Er war damals ja Direktor des Bochumer Stahlvereins, also der Vater von Konrad Schilly, Otto Schilly, ein bedeutender Unternehmer. Und er lädt ihn dann mit der Studentengruppe ein für eine große Tagung, was ist heute schon möglich, wirtschaftlich, sozial. Es geht um Geistesleben der Zukunft und es geht um deren Finanzierung als einer nichtstaatlichen Finanzierung. Gerhard Kienle ist im Herbst 1950 bei einer sehr wichtigen Medizinertagung in Arlesheim und Dornach. Und da schreibt er nachher, aus dem bewussten Hereinnehmen der Zeitprobleme geschah in der moralischen Sphäre etwas. Es konnten sich bedeutsame Impulse entwickeln. Schreibt er ein paar Wochen nach der Tagung. Es ging um eine Art neue Medizin und um eine geistige Sphäre, die sie trägt. 1950 sind zwei bedeutende Manuskripte von ihm entstanden über die Weiterentwicklung des hygienisch-sozialen. Damit meinte er, wie sieht ein Gesundheitssystem aus, in dem sich das Schicksal des Menschen entwickeln kann, statt ökonomisiert, technisiert, administriert zu werden. Und ein Manuskript über Nervenphysiologie, sehr wichtig für seinen ganzen weiteren Weg, Weg, ein Neuzugang zu der Frage, was ist der neuronale Mensch im Gesamtgefüge des Menschseins. Das ist alles nicht Universitätsgründung, aber wenn man weiß, was er damit verbahnt als Grundlagenforschungsfragen im Hinblick auf das Menschenbild, von dem Dieter Tauschl gesprochen hat, sind das zentrale Elemente. 1950 hat er erstmals in Stuttgart die Bedeutung einer Hochschulgründung in einem Vortrag thematisiert, damals noch vor der anthroposophischen Gesellschaft. Es ist nicht sinnvoll, die Dinge zu trennscharf zu machen, und dem ging wieder etwas voraus. Und dennoch ist es ein bedeutendes Jahr, wenn man die Dinge nachliest. 83 und heute gewissermaßen. Er sprach übrigens einmal von einer wirksamen Gestalt der Universität, die all seine Bemühungen seit dem Zweiten Weltkrieg begleitet habe. Die Universität war in gewisser Weise sein letztes Projekt. Das Tübinger Fichte-Studentenhaus, das Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke waren ja Institutionen, die dem vorausgingen. Aber es ist interessant, dass er sagt, die wirksame Gestalt der Universität hat mich bei allem, was ich arbeitete, begleitet. Ein Ziel einerseits und zugleich ein tragendes Element. Und dann starb er mit 59 Jahren, wie auch Alfred Herrhausen, ebenfalls 59 Jahre in Homburg vor der Höhe. Ein rätselhafter Tod aus anderen Gründen. Bis heute ist ja die Frage, ob die RAF wirklich ursächlich beteiligt war, umstritten. Herrhausen hat es sich sehr unbeliebt gemacht, gerade auch durch seine Forderung nach mehr Transparenz und Offenheit im Kapitalismus. Er hat gewissermaßen Michail Gorbatschow aufgegriffen, Glasnost und Perestroika, aber bitte auch innerhalb der internationalen Finanzwelt. Er war ja der Banker eigentlich der Deutschen Bank und zugleich ein ganz eigenartiger Vordenker, beispielsweise auch für die Entschuldung, die dringend notwendige Entschuldung, den Schuldenerlass für die hochverschuldeten Entwicklungsländer. Das hat ihm ziemliche, nicht nur Kritik, sondern wirklich Kräfte, vor allem aus dem angloamerikanischen Hochfinanzsystem, eingebracht. Er war anders als seine Kollegen. Vielleicht rein literarisch ein Tipp: Tanja Langer hat das Buch, ein Roman geschrieben, Der Tag ist hell, ich schreibe dir. Tanja Langer war eine junge, links fast radikale Politikjournalistin, Studentin noch, Entschuldigung, die Alfred Herrhausen in einer Diskussion kennenlernte. Und danach haben sie bis zu seiner Ermordung einen Briefwechsel geführt. Ihn interessierte das völlig Andersdenken dieser jungen Frau. Und die Briefe gingen hin und her. Und aus diesen Briefen hat sie dieses Buch, das ganz billig bei Amazon gebraucht erhältlich ist. Der Tag ist hell, ich schreibe dir. Aber auch die Biografie beispielsweise von Andreas Blatthaus über Alfred Herrhausen ist lesenswert. Und auf einer dieser Stelen, die da am Unglückstatort, Sterbeort sind in Homburg, steht: Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar. Das ist bekanntlich von Ingeborg Bachmann, Studium Generale und Internale, wenn man so möchte. Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar. Ja, der Auffassung war auch Gerhard Kienle. Womit er ging, gedanklich, das wissen wir einigermaßen. Das letzte Werk, diese Fragmente zu einer sogenannten ungeschriebenen Philosophie Jesu. Ich komme etwas darauf zurück, es mag ja für manchen sehr befremdend klingen. Ich möchte nur ein paar Sätze daraus vorlesen, ein paar Merksätze, die er sich separat einmal auf ein Blatt geschrieben hat, das ich irgendwann gefunden habe. Und das sind Sätze, die sehr auch Gerhard Kienle beschreiben. Und das ist eindrücklich als Signatur des Gehens, denn er war ja überhaupt nicht der Auffassung, dass gewissermaßen die Wirkungsentfaltung einer Individualität endet, wenn sie ihren Erdenleib ablegt. Im Gegenteil. Und da steht also unter anderem so als Merksatz, aber für das irdische Leben, im Grunde für uns, die irgendwie uns bemühen: Je umfassender und größer die Sache ist, für die du eintrittst, desto stärker wird deine innere Kraft. Je mehr die Welt, deinen Wert herabsetzt, weil du für eine große Sache eintrittst, desto stärker wirst du, wenn du nicht ablässt. Wenn du nur Absichten mit der Welt hast, fordert das weder dich noch die Welt. Erfasse vielmehr das Problem einer Sache und ringe um die Idee. Dann bemerkst du innerlich etwas, dem du die Treue halten musst und das dich dann auch in der Welt trägt. Deine Willensintentionen sind nie vergeblich. Das Vertrauen in sie stärkt dich. Es stärkt dich, wenn du bemerkst, dass die Welt etwas von dir veranlagt hat, was sich verwirklichen will und dein Wille sich damit verbindet. Handlungen aus dieser Sphäre schaffen Tatsachen in der Welt. Es entsteht eine neue Welt, die nicht von der Vergänglichkeit einzelner Erscheinungen abhängt. Die Stärkungen sind als Gebiet eines neuen Menschen zu bezeichnen. Mit so die letzten Aufzeichnungen Gerhard Kienles nach vorne geschrieben. Man kann sagen, alles auf das Individuum bezogen, da stehen aber auch ganz andere Sätze drin, nur zwei daraus. Du wächst mit der Verwirklichung einer Sache dann am meisten, wenn du jene unterstützt, die die Sache wollen. Du wächst nicht, wenn du um deiner selbst willen an den anderen vorbei die Sache verwirklichen willst. Aber auch beginne mit jedem Menschen von Neuem, lass die Vergangenheit Vergangenheit sein, das Ich stärkt sich in der Kraft der Unbefangenheit. Es waren nicht Sätze von Gerhard Kienle, so lebe so, sondern er war der Auffassung, in diesen sogenannten Evangelien ist eine Philosophie veranlagt, eine Philosophie des Menschseins. Und die geht weit über die antike Philosophie hinaus. Es ist ein Bewusstseinsschritt an der Zeitenwende erfolgt. Und er sagte damals in einem persönlichen Gespräch, dieser Bewusstseinsschritt, der da erfolgt sei, wäre eigentlich etwas wie eine innere Substanz dieser Universität. Viktor von Weizsäcker hatte davon gesprochen, dass das Christentum als Wissenschafts- und Kulturfaktor noch gar nicht wahrgenommen wird. Und er meinte schon überhaupt nichts Konfessionelles damit, sondern ich glaube etwas wie Gerhard Kienle im Hinblick auf die Frage, was ist der Mensch? Was ist eine menschengemäße Wissenschaft? Und daraufhin hat er diese Evangelien studiert, ist da nicht eine Anthropologie veranlagt, wenn auch in Bildersprache? Und gilt es nicht, die zu durchdenken und als einen riesigen Schritt über Platon und Aristoteles hinaus aufzuzeigen? Das war sein letztes Werk. Und diese Sätze sind gewissermaßen aus dieser jesuanischen Philosophie herausgesprochen. Gerhard Kienle hätte nicht solche Maximen von sich aus formuliert und doch hat es viel mit ihm zu tun. Und soweit vielleicht zu dem Jahr 1983 und wenn Sie so wollen, auch 1989, Alfred Herrhausen. Und es ist natürlich die Frage, warum wir jetzt heute Abend zusammengekommen sind. Meine Dieter Tauschel und die Kollegen vom integrierten Begleitstudiengang Anthroposophische Medizin haben zusammen mit dem Studium Fundamentale in den letzten Jahren immer wieder Veranstaltungen auch zu Gerhard Kienle organisiert, auch zum 30-jährigen Jubiläum und auch in der Ideengeschichte der Medizin wurde er aufgenommen. Und es ist ein bisschen die Frage, was wollen wir heute tun? Denn manches wurde ja schon gesagt, vieles wurde schon gesagt. Und es waren immer wieder auch Studierende vor allem gekommen und alte Freunde Gerhard Kienles, Weggefährten. Weggefährte sein war nicht leicht mit Gerhard Kienle, eine anstrengende Weggefährtenschaft für alle, die an seinem Arbeitsstrom, an diesem Arbeitswillen Anteil hatten auf ihre Art. Meine Aufgabe kann es mit Sicherheit nicht sein und wird es auch nicht sein, die nächste Dreiviertelstunde über die Frage zu sprechen, was ist daraus geworden nach 33 Jahren, denn das werden die Menschen zu tun haben, die hier tätig sind. Auch nicht die Frage bewegen, welche Bedeutung hat das noch, was Gerhard Kienle veranlagt hat, oder überhaupt nur, wird darin eine Relevanz gesehen? Denn in persönlichen Gesprächen kann man ja auch hören, naja, das war halt damals so, heute sind andere Menschen hier. Und das ist ganz im Sinne von Gerhard Kienle, dass die Menschen, die heute hier sind, das Schicksal eines solchen Ortes mitgestalten. Ich persönlich, das gebe ich gerne zu, bin allerdings schon der Auffassung, dass das eben nicht nur persönlich war, was Gerhard Kienle mit dieser Universität wollte, sondern dass das ein Schritt war, auch ein Bewusstseinsschritt in der Bewusstseinsentwicklung dessen, was ist überhaupt Universität, was ist überhaupt eine solche Institution. Ich persönlich bin natürlich durchaus der Auffassung, dass es mehr als sinnvoll wäre, diese Gründungsintentionen en Detail zur Kenntnis zu nehmen, und zwar nicht nur von studentischer Seite. Halte das tatsächlich auch medizingeschichtlich, medizinethisch, aber nicht nur auf die Medizin bezogen, für eine der großen antizipierenden Leistungen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Das ist nichts ganz Kleines gewissermaßen, was da veranlagt wurde. Und es ist auch nicht erstaunlich, dass als wir dann 1986, ich 1986 anfing und manche, die auch heute hier sind, auch 83 kamen, sind ja Menschen im Raum, die im ersten Semester waren und so weiter, dass wir das teilweise nicht vorfanden, was in den Texten von Gerhard Kienle vorgegeben war. Wenn man, und das ist ja auch das Gute an den großen Rhythmen der Zeit, dass man nicht meint, wenn etwas so ideell beginnt, dass es im nächsten Jahr dann schon Wirklichkeit wird. Insofern ist es schon sehr spannend, zu sagen, naja, und was war denn der Ideenwurf damals? Und vielleicht sind wir ja auch erst langsam in der Lage, diese Dinge einer nächsten Stufe der Inkarnation oder wie auch immer man das nennt, zuzuführen. Also insofern ist so ein Abend schon auch als Frage gemeint, nicht so sehr jetzt an die Hiesigen, sondern vielleicht auch überhaupt ins Geistige hineingefragt, ins Geistig-Soziale. Und bei diesen Aphorismen steht auch bei Kienle, nichts stärkt dich so sehr, wie die Intentionen anderer Menschen zu verwirklichen zu bringen, zur Verwirklichung zu bringen. Ein enorm stärkendes Element, nicht nur seinen eigenen Ideen zu folgen, sondern sich einmal zu orientieren, was war veranlagt eigentlich, konnte das aus Lebensschicksalsgründen gar nicht verwirklicht werden. Rudolf Steiner sprach von einer Kultur der Selbstlosigkeit, die der Zukunft angehöre, wo man sich sehr intensiv auch mit geistigen Vorleistungen beschäftige von Menschen, die dann abberufen wurden zu einem gewissen Zeitpunkt. Und da ist etwas ermöglicht worden. Es ist allerdings die Frage, ob man den bewussten Anschluss sucht oder ob man das als Historie verbucht. Es ist eine Frage letztlich des Willens. Und Gerhard Kienle, der ein bedingungslos zukünftiger Mensch war, in der Gegenwart handelt, immer Richtung Zukunft, das war eben verblüffend, welches Geschichtsbewusstsein er sich erarbeitet hat. Denn alle, die seine Biografie etwas kennen, wissen, er kam aus keinem bildungsbürgerlichen Haus, wo er das alles schon per Schule und Veranlagung und... Er hat alles sich selbst errungen in diesem Leben, auch seine frappante geschichtliche Bildung. Es war alles autodidaktisch. Und er hat sehr diesen Rückraum auch gehabt, aber er wollte das ganz stark verankern in dieser Universität. Er sagte einmal, es geht um die geistige Gestalt Europas. Also eine Riesenverantwortung eigentlich, in Europa jetzt zu sein oder gar eine freie Universität in Mitteleuropa haben zu dürfen, angesichts dieser massiven Weltprobleme. Aber hierher zu kommen oder gar hier geboren zu sein, mit allen Möglichkeiten, die das heißt, Das war für Kienle aber nie die Gnade der späten Geburt oder so etwas, sondern das war Aufgabe, Verpflichtung, weil eben Europa eine riesige humanistische Tradition hat. Die wird ja sozusagen erstaunlich schnell immer wieder beerdigt, vergessen. Navid Kermani und andere erinnern dann an sie, kommen aus dem Iran, um dann im Deutschen Bundestag eigentlich mal wieder über Goethe, Lessing und andere zu sprechen, über den kosmopolitischen Zug sozusagen Deutschlands im 19., 18. Jahrhundert. Und er hat ja einiges bewirkt, Kermani, die letzten Jahre mit seinen Reden, meine ich, aber Sie kennen die ganze Problematik, die sich ja europaweit bis Österreich und in voller Breite entfaltet. Das hat mit dem geistigen Europa von Gerhard Kienles nichts zu tun, oder sagen wir so, es ist doch der bewusst unternommene Versuch, unbewusst durch die Handelnden vielleicht sich verwirklichend, mit dieser Tradition, mit dieser Aufgabe sowieso nichts zu tun zu haben. Also Gerhard Kienle war sich sehr bewusst, in was für eine Zeit hinein er mit seinen Freunden diese Universität stellte. Und das gibt dem Abend vielleicht doch seine, wie soll ich sagen, seine Berechtigung. Denn diese Zeitsituation beschäftigt ja, glaube ich, uns alle auf unterschiedlichen Ebenen. Und ich weiß gut, im ersten Semester, ich habe 86 angefangen, wie uns nach wenigen Wochen Tschernobyl beschäftigt hat. Heute der 30. Jahrestag, Sie wissen es. Jetzt kann man sagen, was hat das mit der Universität zu tun? Wir konnten schon damals nichts machen als Studierende. Herr Grönemeyer ging mit seinem Geigerzähler nach Hamm-Üntrop. Das war immerhin eine Art von Einsatz, hat uns irgendwie auf eine Art beeindruckt. Aber nur, es ist wichtig, Gerhard Kienle hat diese Universität eben in diesem Spannungsfeld Europa gesehen. Mit diesen Möglichkeiten, aber auch mit diesen Verbindlichkeiten. Und darüber möchte ich vielleicht doch heute Abend ein bisschen noch einmal sprechen, wiederholend und zusammenfassend von Dingen, die wir mit Dieter die letzten Jahre immer wieder hier entwickelt haben. Ich habe auch das Gefühl, es ist ein gewisser Abschluss heute. Ich kann mir persönlich nicht vorstellen, nächstes Jahr, übernächstes Jahr wieder über Gerhard Kienle hier zu sprechen. Das ist ja nicht irgendwie sozusagen ein Dauermodell. Aber ich denke, es ist wichtig, dass man das zum 33. Jahr in seinem Sinne nochmal konturiert zur Darstellung zu bringen versucht. Und dann ist es vielleicht auch wirklich erstmal gut. Also wir haben diesbezüglich die letzten 3 Jahre und auch andere Menschen einiges versucht. Es wäre nicht im Sinne Gerhard Kienles, immer wieder an seiner Biografie und an seinem letzten Erdenleben die Dinge festzumachen. Aber ich meine eben, heute ist es doch wohl noch einmal richtig. Und ich möchte es immer etwas kontrastieren mit der Welt, in der wir leben. Denn natürlich sind alle, die jetzt auch Gott sei Dank aus dem Kreis der Studierenden gekommen sind, eben nicht wie Kienle mit 19 Jahren an einer militärärztlichen Akademie der Luftwaffe, also der Wehrmacht Adolf Hitlers, zur Ausbildung gekommen. Das ist natürlich schon ein grundlegend anderer Ansatz. Aber wenn einer eben aus 1923 geboren wird und mit 16 das Abitur, das Notabitur, mit 18 das Medizinstudium beginnt und dessen Vater der Meinung war, Hitler wird, wenn überhaupt, von der Luftwaffe ausgestoppt, dann ist das eine Signatur eines Studienbeginns, den wir uns schwer noch vorstellen können. Und die maximale Kontrastierung zu Wittenherdecke, ein nicht nur ein staatliches Ausbildungssystem, sondern ein Curriculum, das es natürlich in sich hatte. Nicht? Das ist sehr bekannt, wie der Nationalsozialismus die Hochschulen übernommen hat, wie die Rektoren vom Reichserziehungsministerium bestellt wurden, wie die Lehrinhalte politisch durchdrungen waren, ein kollektiver Denkzwang, das war nicht nur ein Denkstil im Sinne von Kuhn, oder Spät oder Vorher Fleck, sondern das war noch etwas ganz anderes. Also er hatte mit Sozialhygiene, Rassenhygiene im Medizinstudium zu tun. Und das war ja nicht nur Theorie. Zu diesem Zeitpunkt gab es längst schon sozusagen die Reichsgesundheitsgerichte, also die niedergelassenen Ärzte, die Klinikärzte waren dazu aufgerufen, gezwungen nahezu, Kartei zu führen über die Minderwertigen, die Gebrechlichkeitszählungen durchzuführen. Und im Ärzteblatt stand, dass die Sorge um den Erhalt der Minderwertigen nicht den Bestand der Lebenstüchtigen gefährden dürfe. Also das, was Schallmeier und andere vorgedacht haben, war nicht nur medizinische Wirklichkeit, sondern auch Ausbildungswirklichkeit. Und bei Hitler in Personam, es ist ja jetzt neu aufgelegt und kommentiert, ist dann ja zu lesen in Mein Kampf, wenn einem die Stärke fehlt, für die eigene Gesundheit zu kämpfen, verliert man das Recht, in dieser Welt des Kampfes zu leben. 400.000 Zwangssterilisierungen, 260.000 Tötungen psychisch Kranker und Behinderter. Sie wissen, dass wir uns seit Jahren auch durchaus in diesem Sinne mit der NS-Medizin hier beschäftigen. Viele wissen, dass wir, ich glaube, im Abstand von 3 Jahren, nach Auschwitz gereist sind, um die Frage der Medizinethik und die Frage, was ist ärztliches Handeln und was ist das Gegenteil, an einem solchen Ort zu bewegen. Studienzeit von Gerhard Kienle. Wie intensiv er es erlebte, das wissen wir nicht. Ich habe damals ein Tagebuch schon gefunden. Da stehen bemerkenswerte Sätze drin. Dass er früh erwacht war, ist deutlich. Dass es eine Form von innerer Widerstand war, ist deutlich. Und er sah mit großer Sorge auch diese Liaison zwischen Medizin und Technik und Zerstörung. Hat nicht die Wissenschaft selbst ihren ärgsten Feinden mit der Technik die tödliche Waffe in die Hand gegeben? Schreibt er sich in seinem Notizbuch 1944 auf. Also eben, die Wissenschaft geht voraus, auch waffentechnologisch. Aber es geht natürlich bis in die Chemotherapeutika hinein. Es sind Waffen der Zerstörung. Sie können mit humanistischen Zielen eingesetzt werden oder mit dem gegenteiligen Ziel. Ein merkwürdiges Verhältnis zwischen Wissenschaft, Technik und Zerstörungspotenz, schreibt er sich da auf. Eben kein Studium Fundamentale, keine Lerngruppe, keine Witten-Herdecke-Atmosphäre, Militärakademie, auf das Nichts gestellt, auf das Ich zurückverwiesen. Und er sagte, dass sein Impuls zu einer freien Universitätsgründung aus genau dieser Zeit stamme. Das erlebt haben, was es bedeutet, wenn Universitäten ihre Curricula sich nicht selber geben, sondern Erfüllungsgehilfe werden von staatlichen oder ökonomischen Interessen. Wir wissen ja, dass dieses Zeitalter nicht endgültig überwunden ist, vor allem auch nicht das Letztere. Also Auftragsforschung, es ist ja Gott sei Dank nicht immer Militärauftragsforschung, aber Wehrforschung sozusagen war damals Konsens, nicht in der und so weiter, in einer solchen Zeit. Und auch heute gibt es erstaunliche Konsense über den Wert wissenschaftlicher Forschung und die Berechtigung wissenschaftlicher Forschung in Extrembereichen. Also das ist der Kontrast, nicht? Er suchte nicht eine integrative Medizin oder irgendwie ein anderes Studium oder so, sondern er hat erstmal die volle Realität kennengelernt einer solchen Situation mit entsprechendem frühen Kriegseinsatz, Nahtoderlebnis im Herbst 1944, gar nicht so weit weg von hier in Arnheim. Er kam dann über das Ruhrgebiet zurück nach Berlin ins Lazarett. Aber er hatte damals schon etwas in sich gefunden. Und das war vor allem ein Buch gewesen, Die Philosophie der Freiheit, hat ihm jemand mit 15 Jahren empfohlen. Eine erkenntniswissenschaftliche Schrift Rudolf Steiners, wie man eigentlich sein Ich finden kann, und zwar auf dem Weg des Denkens. Das sich selbst erlebende Denken als eine ganz große Erfahrung des Menschen. Und das im Denken mit den Weltproblemen ringend sich ein Organ von Intuitionen ausbilden kann, was in einer gewissen Situation von mir zu tun ist, wie ich zu handeln habe. Und zwar nur ich, nicht weil die Gesellschaft es erwartet, die Konfession, die Sekte, sondern weil aus meinem innersten Ich, aus einem Evidenzerlebnis, im Ringen mit den Problemen der Welt sich Intuitives entwickeln kann und damit aber auch eine Moral, die rein aus dieser Sphäre des reinen Denkens im Ringen mit Weltproblemen entsteht, das war ihm natürlich fundamental wichtig. Und man ahnt, dass das eine Form von Widerstandsliteratur ist. In einer solchen Zeit, das Buch war verboten, aber er hat es dennoch bekommen und so weiter. Eine Philosophie der Freiheit. Und es ist interessant, während die Scholl-Geschwister in den Tod gingen, also im Februar 1943, hat Kienle in Würzburg seine erste anthroposophische Studentengruppe begründet im Untergrund, wenn man so möchte, das klingt etwas zu pathetisch, aber es war natürlich nichts Öffentliches. Ich nehme an, er hätte schon damals gesagt, ich verspreche mir nicht viel von Flugblättern, denn er war politisch sehr nüchtern denkend, wenn man fast möchte, fast anti-idealistisch. Aber ihm ging es eben schon um die Frage, wenn man politisch wirksam werden möchte, dann muss man den Weg finden. Und da hätte er, nehme ich an, schon damals gesagt, ich erwarte nicht, dass Flugblätter das Bildungsbürgertum zu einer Kurswende irgendwie bewegen. Aber es ist interessant, in derselben Zeit formiert er eine Gruppe um die Philosophie der Freiheit. Und so kam er eben nach Tübingen. Ich werde jetzt wahrlich nicht die Biografie erzählen, die eine der ersten Universitäten, die wieder aufmachte. Und er suchte eigentlich sofort die Menschen, die überlebenden jungen Studierenden, denen es ähnlich ernst um diesen Neuanfang ist, und zwar aus der Kraft des Ichs, aus der Kraft moralischer Intuition. Er suchte nicht die Anthroposophen, obwohl er schon sich orientierte, kennt jemand die Philosophie der Freiheit, und er führte viele Gespräche mit Menschen. Für ihn war das ein Weg der Erkenntniswissenschaft in die Zukunft. Anthroposophie nicht irgendwie als Sekte, als irgendein esoterisches Wissen über abgelegene Welten, sondern als ein Weg zum Geist. Konkret erlebt, konkret begangen. Kienle hatte frühe Erfahrungen, auch meditativer Art, in einer solchen Situation. Ja, schreibt er im Rückblick, während des Krieges mussten wir einsam unsere geistigen Wege suchen. Die innere Auseinandersetzung mit den herrschenden Kräften war schwer. Denn ist es nicht unsagbarer Hochmut, wenn sich ein junger Mensch gegen alles stemmt, was herrschende Autorität ist, wenn er verdammen muss, was anderen Lebensinhalt ist? Diese Fragen brannten in unseren Seelen, als wir uns in Tübingen nacheinander trafen. Aus diesen Empfindungen gestalteten sich unsere Bemühungen. Ja, eben, ein kollektives Denken. Es gibt ja viele Bücher über Hitler und die deutsche Mentalität. Aber man kann es ja in der Gegenwart abprüfen, nicht? Wie schwer es ist, wenn Kollektive sich wieder auf den Weg machen, wenn Meinungsbildungen sozusagen immer stärker werden und wenn der Einzelne vor der Frage eigentlich steht, merkwürdig, ganz so weit ist es ja noch nicht gekommen, stehe ich denn völlig alleine mit dem, was ich für ein Verbrechen halte, für ein Verbrechen wider die Menschlichkeit im Umgang mit Immigration und. Also ich meine schon, wir leben nicht im Totalitarismus, aber es ist ja nicht selten so, dass man sich fragt, was kann ich als Einzelner denn tun gegen diese allgemeinen Wellen? Und Kienles Antwort damals war erstmal, dass man nicht ganz alleine bleibt, die anderen Einzelnen suchen. Und das hat er eben sehr eindrücklich gemacht. Ich habe ja noch mit Menschen gesprochen, die er da 45, 46, 47 in Tübingen kennenlernt. Er war wie so ein Menschensammler. Er fuhr oft weite Strecken, wenn er hörte, da gibt es jemand, der auch mit dieser Frage lebt oder Steiner so existenziell gelebt hat, möchte ich kennenlernen, vielleicht lässt sich was aufbauen. Also Kienle, ein Einzelgänger, ja. Jemand, der große Intentionen in sich trug, aber sich immer völlig klar wurde, ein Einzelner vermag überhaupt nichts. Im 20. Jahrhundert weniger als je zuvor. Es geht um Gemeinschaftsbildung und nur ein sozialer Impuls wird nur aus einer Gruppe, aber einer ichhaft jeweils erwachten Gruppe entstehen können. Und das ist eben wichtig auch für unser Thema. Die Universität war nie ein Gerhard Kienle Alleingang. Peter Mattison hat in diesem schönen Buch, das Peter Häuser herausgab, 2011 zum Jubiläum eigentlich, 150. Geburtstag Rudolf Steiners, wo es um die Frage geht, warum denn diese so abseitig wirkende Anthroposophie eine Realität für die Wissenschaft des 20. Jahrhunderts hatte, gerade auch hier in Witten. In diesem Buch von Peter Häuser und Johannes Weinzierl hat Peter Matthiessen noch einmal die Gestalt der Universitätsgründung beschrieben. Und da wird natürlich deutlich, es ist nicht Gerhard Kienle solo. Es ist natürlich auch Herbert Henzel, Karl-Ernst Schäfer und andere, zu denen auch Peter Matthiessen selber gehörte und gehört, längst Verstorbene und noch Lebende, also ein Werk der Gemeinschaft. Und wenn Diethard sagt, wir überlegen, wie es weitergeht, dann ist das Wir zu betonen. Also eine Fakultät für Gesundheit, eine curriculare Bemühung, und das zeichnet auch den integrierten Begleitstudiengang Anthroposophische Medizin sehr stark aus, ist eine gemeinschaftliche Aktivität, und zwar nicht nur von Lehrenden, sondern Lehrenden und Studierenden zusammen. Das hat Kienle eindeutig gesehen. Und er bildet diese erste Studentengruppe. Und das ist natürlich spannend. Sie wollten etwas, was eigentlich vielleicht auch heute jede Studierendengruppe möchte. Sie möchte wissen, wer da vorne steht und doziert, wie das bei dem innen drin aussieht. Sie wollten wissen, wie der Anatom eigentlich mit der Anatomie umgeht und nicht nur anatomische Erkenntnisse durch den Anatomen hören. Damals waren sie vielleicht noch existenzieller gestimmt als viele Studierenden heute, denn Anatomie war das, ja, ein Fach des Toten. Ich meine, Mengele hat munter vor sich hin obduziert in Auschwitz, und viele waren ja der Auffassung, man kann doch nach 45 nicht mehr Anatom sein. Manche konnten es auch nicht mehr, wie Niklos Mischli, ein ungarischer Pathologe, der mit Mengele verdammt war, als Gefangener Obduktionen der Zwillinge in Auschwitz durchzuführen, es auch gemacht hat, um selber zu überleben, aber später nie mehr auch nur einen Menschen obduziert hat. Nun ist das keine Grundregel, aber, und genauso wollten sie vom Physiologen wissen, wie man den Physiologie lehren kann als eine Physik des Organismus, des lebendigen, beseelten, ichhaften Organismus. Also die Studentengruppe versucht etwas Interessantes, nämlich nicht nur die Vorträge zu hören, sondern persönliche Aussprachen. Aber wir erlebten, so Kienle, eine Überraschung. Fast alle vermieden es, über ihr persönlichstes Anliegen wirklich einmal in eine Diskussion zu treten. Sie wollten nur als Autoritäten dozieren. Also dieses war selbst 45 so, wo eigentlich auch die Lehrenden durch diese Existenzkrisen hindurchgegangen sind. Und das kann man alles immer auf heute hinlesen. Natürlich, wenn man sich fragt, welche Universität hatte Kienle vor Augen, eine, die es anders macht. Das ist ganz deutlich, und bei all den Dingen, die man jetzt erzählen könnte, kann man immer eigentlich sehen, wie sich auch ein Wille und ein Modell bildet. Sie wissen alle, er ging den Weg in die Medizin. Er hatte einen enormen Helferwillen und Heilerwillen. Und zugleich war für ihn die Medizin ein Zivilisationsfach sondergleichen. Denn sie geht mit dem Menschen um, und zwar bis in den physischen Leib hinunter. Das heißt, in einer Sphäre des Menschen, wo der Mensch eigentlich unfrei ist, nicht? Wenn wir krank werden, sind wir ziemlich unfrei. Das heißt, sind gefährdet. Patienten sind gefährdete Wesen, weil sie einen Autonomieverlust erleiden. Die Medizin ist also ein gefährliches Wesen, und das Dritte Reich hat es nochmal gezeigt. Und Kienle drängte auch deswegen in diesen Bereich. Er sagt, die Fragen, ob das Schicksal des Menschen sich entfalten darf, die wird noch stärker als in der Pädagogik, in der Medizin entschieden werden. Wird das eine normierende, ökonomisierte, administrierte Medizin, wo eine Krankheit von dem und eine Krankheit von ihr gleich behandelt wird, mit gleichen Krankheitstagen, dem gleichen Medikament, was ja eine Entindividualisierung unserer Krankheiten bedeuten, denn seine und ihre Krankheiten haben vielleicht einen ganz anderen Hintergrund, möglicherweise brauchen eine ganz andere Therapie. Also wird Individualisierung zugelassen? Das wird in der Medizin die brisante Frage sein, sagte er 1948 in seinem ersten Manuskript über physiologische Erkenntnis und ärztliche Verantwortung. Also das Menschenbild der Medizin, von dem Dieter Tauschl sprach. Und warum Physiologie? Weil das ist eben die Wissenschaft, die entweder sozusagen sich anschickt, physikalische Chemie am belebten Organismus zu betreiben, oder eine neue Physiologie, die Weizsäcker vor Augen hatte, wo ein völlig anderes Verständnis von Wahrnehmung und Bewegung, um mal die Eckpole zu nennen, möglich wird, weil es eben deutlich ist, Sinneswahrnehmung als menschliche Leistung ist Ich-Tätigkeit. Und wir leben auch als Bewegungsmensch nicht nur aus reflektorischen und spontanen Willkürakten, sondern aus intentionalen Akten. Das heißt aber, was Weizsäcker beschrieb und auch Kienle und später Friedrich Edelhäuser ausgearbeitet hat, schon wenn einer Tennis spielt, hat Kienle oft das Beispiel gebracht, er konnte, glaube ich, gar nicht so gut Tennis spielen, aber er konnte das hervorragend beschreiben, wie eben, wenn da drüben der Ball kommt, die Motorik meines ganzen Schläges auf diesen kommenden Ball jetzt mit einer unbewussten Intelligenz und Intentionalität den gewanzen Bewegungsapparat steuert. Weil mein Ich sozusagen beim Ball ist, der Ball als das andere, und meine ganze Motorik ist einbezogen in das, was ich hier willentlich leiste. Das heißt, diese ganz spannenden Fragen, was ist der Mensch, und zwar nicht nur als metaphysisches Wesen hat er und wie Seele und Geist, sondern wie inkarniert sich dieses seelisch-geistige, und dazu gehört schon die Intention, das Tennisspiel zu gewinnen, eigentlich bis in die Physis hinunter, also eine neue Nicht-Reflex-Physiologie, das steht ihm ganz als erstes vor. Und vergessen Sie nicht die politische Dimension. Also der Sozialdarwinismus hatte ein radikal materialistisches Bild dessen, was ein Körper ist. Und das waren untaugliche Körper, die in Auschwitz und so weiter beerdigt wurden, sie ja gar nicht, sondern entsorgt. Es war ja sozusagen ein materialistisches Menschenbild. Also wenn man das überwinden will, so Kienle, dann muss man neurophysiologisch ansetzen. Denn was immer mehr kommen wird, ist das Computermodell sozusagen des zentralen Nervensystems unter Aufhebung der Willensfreiheit, der neuronale Mensch. Der Sozialdarwinismus ist nicht überwunden. Wir wissen das mit Ritalin, Enhancement und all diesen Dingen, wo es um die Optimierung geht, wo es schon lange nicht mehr nur um Gesundheit und Krankheit geht, sondern um Leistungssteigerung. Wenn man da dazwischen kommen will, so Kienle, fängt man am besten bei der Neurophysiologie an, und so fing er an. Damit möchte ich nur sagen, man sieht sofort, es ist Helferwille, ja, es ist sozialer Impuls und es ist zugleich Zivilisationswissenschaftsfrage. Und man kann im Rückblick nur erstaunen, wie früh Gerhard Kienle die sensiblen Punkte sah und mit welcher Kraft er dann und sich auch nicht scheute, dann in die Physiologie der Universität Tübingen als Assistent einzutreten und vieles zurückzustellen, was er gerne gemacht hat, weil er wusste, da müssen wir weiterkommen. Und die Brücke zur Universität ist natürlich auch deutlich. Universität als ein Ort, wo eine vielleicht andere neurophysiologische Forschung möglich ist, aber auch gefördert ist und gewollt wird. Also eine außergewöhnliche Forschung, die nicht Normalwissenschaft im Sinne von Kuhn, ist ja auch eine Frage des, ob dafür Lehrstühle, Fördervolumina, ob überhaupt ein Wille da ist, die Paradigmen der Gegenwart in Frage zu stellen, oder ob man eigentlich konventionelle Wissenschaft möchte, nur diese möchte. Und das ist natürlich deutlich, was Kienle schon 1948, 49 und dann vor allem 50 wollte. Das könnte man nun im großen Sinne weiter buchstabieren. Aber ich glaube, diese Themen wurden all die Jahre angesprochen. Sein Einsatz um die Arzneimittelgesetzgebung, sein ganz großer Einsatz später für die medizinische Ausbildung. Ich möchte aber jetzt nicht so sehr über die Medizin nur sprechen, denn es sind ja auch einige Studierende und andere Menschen gekommen, die gar nicht nur Mediziner sind, denn es steht ja da und die Universität Wittenherdecke. Aber ich glaube, es ist schon deutlich geworden, für Kienle war die Medizin ein gesamtgesellschaftlich hochrelevantes Fach. Aber es gilt eben nicht nur für die Medizin. Wenn das Ziel der medizinischen Ausbildung ist, eine Urteilsfähigkeit zu erlangen, wie er sagt, statt einem Glauben an Fakten und Statistik, so gilt das natürlich auch für die nichtmedizinischen Fächer. dass das Studium dann erfolgreich absolviert wird, sagte Kienle, wenn wir in diesem Bereich weiterkommen und da Grundlagenarbeit veranlagen und überhaupt auch die seelisch-geistigen Entwicklungswege einer solchen außergewöhnlichen Wissenschaft bahnen. Denn es geht ja nicht nur darum, dass man etwas anderes denkt als die anderen, sondern dass man anders denkt. Und dieses andere Denken hat so seine Voraussetzungen. Da wäre viel zu sagen. Ich springe vielleicht ein Stück und dann sagt er einmal wörtlich, die Ausbildung kann nur dann als erfolgreich angesehen werden, wenn sie zur Fähigkeit der persönlichen Verarbeitung und damit zur inneren Freiheit gegenüber den Aussagen, Methoden und Erkenntnisgrundlagen der einzelnen wissenschaftlichen Disziplinen sowie zu einer Vertiefung des Verantwortungsbewusstseins gegenüber der Mitwelt führt. Der Absolvent der Hochschule muss in der Lage und willens sein, als selbstständige Persönlichkeit seine von ihm gewählten Aufgaben und Pflichten in der Gesellschaft zu erfüllen, ohne sich aufgrund seiner besonderen Bildung bedrückenden Schicksalslagen seiner Mitmenschen zu entziehen. Die Ausbildung sollte nicht zu Sonderrechten führen, sondern zur Erfüllung von Sonderpflichten vorbereiten. Also da kann man ahnen, welches gesamtgesellschaftliche Potenzial er in einer neuen mitteleuropäischen Universität gesehen hat. Denn eben, da kam einiges zusammen in Mitteleuropa an philosophischen, erkenntniswissenschaftlichen, humanistischen Strömungen. Nicht, dass das alles in eine neue Universität mündet, aber es ging mir mal einmal nahe, als ich bei Schiller las, als er enttäuscht war über die Entwicklung der Universität Jena, also eine Universität, an der nicht nur Hegel und Schelling, Fichte und Schiller selber gelehrt hatten, sondern die ein Anziehungspunkt war, sondergleich in den 80er Jahren des 18. Jahrhunderts. Schiller wurde dann krank, musste raus, er hat ja Geschichte gelesen, als Mediziner vorgetragen und dann ist er sehr enttäuscht und er sagte, es wird wohl auf 1 bis 2 Jahrhunderte die letzte derartige Institution sein hier in der Gegend. Und dann fiel mir schon Witten-Herdecke ein, was nun ganz sozusagen als Hybris erscheinen mag. Aber wenn man sieht, was davon in einem Gerhard Kienle lebte, an allerdings verwandeltem Idealismus, dann kann man ahnen, was für eine ausstrahlende Kraft er vor sich sah. Denn damals gingen die Studenten nach Jena, um diese Lehrer zu hören, die kamen aus ganz Europa. Heute kämen sie aus anderen kontinentalen Zusammenhängen, um da etwas aufzunehmen und sozusagen zurückzugehen. So war das in Jena und er sagt eben auf 1 bis 2 Jahrhunderte die letzte Einrichtung dieser Art. Also Kienle hatte so etwas vor Augen. Und es ist klar, das geht natürlich nur frei, nicht staatlich und in einer ziemlichen Überwindung von gewissen Gebräuchen. Und ich hatte hier schon mal erwähnt, darf das vielleicht heute noch mal tun, habe mich eines Mal sehr beeindruckt, als ich handschriftlich noch Gerhard Kienles Fragen las, die er sich für Auswahlgespräche mal notiert hatte. Nicht, dass die alle gestellt wurden, aber so in welche Richtung er suchte. Er hat so gewisse Kategorien entworfen, darf kurz in Parenthese sagen, für die das nicht wissen, das erste Jahr, also 83, da waren 83, da waren 26 Plätze zu vergeben, es gab 7000 Anfragen, davon 1400 zutreffende Bewerbungen und dann immerhin von den 1400 110 eingeladen zum Gespräch. Das war so ungefähr, ich meine, Witten-Herdecke war ziemlich öffentlich, deutlich 7000 Menschen wollten da studieren, manche hatten offensichtlich kein Abi oder ich weiß nicht was, aber 1400 kamen in engeren Sinne in Frage, 110 eingeladen. Kienles Fragen, Kategorie Allgemeines, welche Aufgaben wollen Sie für Ihre Umwelt erfüllen? Welche Aufgaben wollen Sie sich stellen, wenn Ihnen das gewünschte Studium versagt bleibt? Welche Arbeit oder Tätigkeit werden oder wollen Sie auf gar keinen Fall in Ihrem Leben verrichten und warum nicht? In welcher in der Gesellschaft wirkenden Ansichten sehen Sie Lebenslügen? So konnte Kindle auch fragen, nicht? Also es ist ein spannendes Gespräch wahrscheinlich. Man konnte sich auch nicht gut darauf vorbereiten, höchstens durchs Leben. Und er hatte eine Kategorie Futurologie. Was sehen Sie als die wichtigsten Aufgaben an, die in unserer Gesellschaft und in der Welt bis zum Ende des Jahrhunderts gelöst werden müssen? Wessen unvollendetes Lebenswerk sollte und könnte weitergeführt werden? Und wie könnten Sie dabei mitwirken? Wofür lohnt es sich im Leben, mit ganzem Einsatz der Person zu kämpfen? Kategorie Ethik, Psychologie. Bei welcher Persönlichkeit sind Sie von der Tragik Ihres Lebens am meisten berührt und warum? Welches Unglück oder Missgeschick hat sich in Ihrem Leben am meisten ausgewirkt und warum? Welcher Irrtum hat sich für Sie als der folgenschwerste herausgestellt? Wie glauben Sie, sollte man mit Schwerkriminellen verfahren? Bei welcher historischen Persönlichkeit wären Sie bereit, sich ganz in den Dienst der Aufgaben zu stellen? In welchem Wissenschaftsgebiet kommen Sie der Wahrheit am nächsten? Welche Bedeutung hat die Beachtung der menschlichen Würde für technischen Berufe? Naja, ließe sich noch viele sagen, können Sie nachlesen. Aber man kriegt so eine Ahnung, was er sucht. Natürlich können Sie fragen, mein Gott, hat er nicht genauer nach Medizin gefragt? Das war jetzt ja nicht nur für Medizin. Wenn der Student das Studium nicht mehr erfolgreich weiterführen kann, muss er in seinem Beruf seinen Lebensunterhalt erfolgreich verdienen können. Dann bedeutet das Studium nur eine zusätzliche Bildungsvertiefung in der beruflichen Tätigkeit. Er dachte darüber nach, jetzt nicht mehr als Frage, wie ist das mit Studierenden, die vielleicht abbrechen? Können wir ein Intervallstudium einführen? Wie können wir überwinden diesen Sprung zwischen Lebenswirklichkeit draußen und Uni drin? Ist es überhaupt noch berechtigt, junge Menschen so lange aus der sozialen Wirklichkeit sozusagen herauszulösen, um dann spannende Modellstudiengänge zu entwickeln? Wie schaffen wir es, dass eigentlich die Universität Teil einer Gesellschaft ist, mit all ihrer Not und ihren existenziellen Problemen? Wer Kunstgeschichte studiert, sollte sich in einer der Berufsmöglichkeiten interimistisch qualifiziert haben, entweder als Lehrer oder zum Beispiel im Rahmen der Denkmalpflege mit dem Nachweis der Berufsqualifikation als Maurer, Stuckateur, Zimmermann, sodass er auch ohne abgeschlossenes Studium als qualifizierter Handwerker, zum Beispiel im Rahmen der Denkmalpflege, erfolgreich sein könnte. Für die pädagogischen Berufe sollte auch eine berufliche Tätigkeit außerhalb des Pädagogischen stattfinden, damit der Betreffende, wenn er später entdeckt, dass er mit dem Unterricht nicht zurechtkommt, auch außerhalb des Pädagogischen tätig sein kann. Dass er zum anderen die Kinder nicht für ein Leben vorbereitet, dessen Wirklichkeit er selber nicht kennt. Also nicht nur bei der Medizin war Kinder der Auffassung, es ist doch absurd, Anatomie, Physiologie, Biochemie zu studieren, abstrakt. Und dann ratlos vor einem schwerkranken Patienten zu stehen oder gar noch einem schwerkranken Patienten aus einem Arbeiterzusammenhang, dessen Sprache man nicht spricht, oder aus einem Immigrationszusammenhang, dessen Länder- und Kulturhintergrund man nicht kennt. Wie soll eine dialogische Medizin entstehen, wenn die Studierenden nicht genauso intensiv wie Medizin gewissermaßen das soziale Leben kennenlernen und sich da engagieren und in ihm arbeiten? Das war damals ja wirklich fast Fremdland, aber hat ja in vielen Modellen jetzt auch ein Stück Wirklichkeit gefunden. Also in der Medizin, aber nicht nur in ihr, ein Studiengang, der gewissermaßen erfahrungsgesättigt ist, ein Bewusstsein für die Lebensprobleme schafft und zugleich allerdings auch ein Studiengang, sagte Kienle, wo die genialen Studierenden sich entfalten können, weit über ihre Lehrer hinaus. Das hat schon Rudolf Steiner sehr beschäftigt, als er die Waldorfschule gründete und sagte, Sie müssen sich klar sein, Schiller kann in der ersten Reihe sitzen, der junge Schiller. Und Sie sind halt nur Herr Müller. Und es wäre ja die größte Katastrophe, wenn Sie ihn zu dem Niveau bringen würden, dass Ihr eigenes ist. Und dann sagt er, wir können aber hier nicht lauter Schiller haben als Unterrichtende. Er sagt, brauchen wir auch nicht. Wenn der Lehrende versteht, dass es gar nicht die Aufgabe seiner Pädagogik ist, weder die eigenen Wertmaßstäbe noch die eigene Entwicklungshöhe sozusagen zu veranlagen, sondern einen ganz anderen Raum eröffnet. Und da hat Kienle einiges gedacht, wie Studierende hier vom ersten Semester an hochgradig eigene Schwerpunkte, eigene Erfahrungsfelder, eigene Fragestellungen verfolgen können, wie sie aber auch Schicksalssituationen nachgehen können. Sie können vielleicht einen Patienten kennenlernen und nehmen sich dann frei, weil sie das so ergreift, dass sie dieses Krankheitsbild tiefer studieren wollen. Also eine Situation, die eben eintritt. Oder eben es sind ganz besonders hochbegabte Menschen, aber dann muss ihnen Raum gegeben werden. Allerdings sollte das nicht so weit gehen, dass man ihnen das Studium überlässt. Ich weiß noch, wie verblüfft ich selber war, als bei der Begrüßungsrede Konrad Schilly zu uns im Speisesaal in Herdecke sagte, und was ihr hier studiert, das entscheidet ihr selber. Also das Curriculum, das seid ihr. Weil so eine Freiheitsrede gehalten war, irgendwie großartig und zugleich dachte ich, Moment, so einfach kann er sich's nicht machen. Also ich komme doch hierher als Student, weil ich eben nicht weiß, wie man Medizin studiert. Er hat es auch nicht wörtlich so gemeint. Es gab ja auch Herrn Professor Heine und Kollegen, die durchaus Curricula hatten für uns bereitgehalten in den verschiedenen Fächern. Aber die Grundidee, den Studenten die Universität zu übergeben, sah Kienle als eine Gefahr an. Nicht, dass das Konrad je gemacht hätte. Aber er hat nämlich eine gleich hohe Latte an die Lehrenden anlegen wollen. Vermittelt werden persönliche Erfahrungen und eigene Leistung des Lehrenden. Aus der Entwicklungsgeschichte wissenschaftlicher Begriffe, aus der Anschauung persönlicher und zeitgeschichtlicher Schicksale im Umgang mit bestimmten Erkenntniswegen können Erfahrungen nachvollziehbar werden, die zu einem persönlichen und produktiven Verhältnis zu bestimmten Kenntnissen führen mögen. Lesbares Wissen braucht nicht vorgetragen zu werden. Also da ist deutlich dieser Tübinger Impuls, nicht? Wenn man heute wissenschaftlich tätig ist als Mensch, ist es begründungspflichtig. Von einer Normalwissenschaft, von einer Frage gibt es eine wertfreie Wissenschaft. Also das ist begründungspflichtig, woran die Forschenden forschen. Und sie sollen ansichtig werden in ihrer eigenen ganzen Situation. Also Kienle hatte natürlich ein hochdynamisches, auch sehr spannendes, auch dramatisches universitäres Gebilde vor Augen. Es muss in der Universität wieder Erkenntnis- und Denkarbeit geleistet werden. Es wird alles darauf ankommen, den Platz für die Freiheit des Individuums im Erkenntnisprozess und in der Wissenschaftsgestaltung zu erkämpfen. Also für manchen klingt das pathetisch, aber wenn man dann andererseits wieder liest oder sich klar macht, wie unfrei sozusagen die meisten Universitäten sind, durch viele strukturellen, ökonomischen und sonstigen Situationen, das sind ja alles Prozesse der Unfreiheit, aber auch gewissermaßen der Unsicherheit, denn es ist deutlich, wenn man was anderes macht, begibt man sich auf sehr unsicheres Terrain. Kienle hatte also so eine Initiativuniversität vor Augen und wiederum, wenn man den Blick auf Europa lenkt, so hat man doch so den Eindruck, was wäre wichtiger als in der Gegenwart, als universitäre Impulse, die mit Menschenbild und Menschenkunde zu tun haben. Also man weiß ja eine Menge über Traumatologie heute. Man müsste doch eigentlich denken, dass man in die Immigrationsdebatte von universitärer Seite mal über Traumatologie sozusagen Kulturimpulse setzt. Das ist ja zumindest denkbar, dass das Feld nicht gewissermaßen Politik einerseits und dann Privatinitiativen mit Arbeit mit Flüchtlingen, sondern dass es Ausstrahlen von gewissermaßen geistig führenden Orten, sozial verbindenden Orten, dass da etwas in die Gegenwart kommt. Jedenfalls hatte Gerhard Kienle das ganz stark vor. Und Lehrstühle, die sollte es aus seiner Sicht gar nicht so einfach fix geben und halt immer neu besetzt werden, sondern man müsste das Wettbewerbsprinzip einführen, indem alle Fakultäten eigenständig und eigenwirtschaftlich gemacht werden, sodass schlechte Fakultäten, die nur konformistische Lehrer heranziehen und Habilitationen nur für treue Dienste vergeben, auch sterben könnten. Es müsste ein echtes existenzielles Risiko werden, schlecht zu unterrichten und schlechte Personalpolitik zu betreiben. Es müsste auch die Möglichkeit geschaffen werden, dass initiative Dozenten, die sonst an der Stupidität ihrer Fakultät scheitern, neue Fakultätseinheiten gründen können. Es muss also eine Personalisierung von Verantwortung, Initiative und akademischem Management stattfinden. Was er davon, wenn er länger gelebt hätte, hätte umsetzen können, kann gefragt werden. Aber Sie hören aus diesen so dezidierten Stellungnahmen, das ist alles jetzt zitiert, entweder aus Texten von ihm, die er damals schrieb, oder aus protokollarisch festgehaltenen Stellungnahmen in diesen vorbereitenden Gesprächen, was für einen innovativen Ort er vor Augen hatte. Berufungen, also, er sagte einmal, weder Lohn für treue Dienste noch Mössbauer-Effekt. Also Rudolf Mössbauer erhielt den Nobelpreis in Nuklearphysik 1961 für seine abgelehnte Promotionsarbeit. Also das etwas, was bei dem akademischen Establishment durchfällt, vielleicht das Zukünftige sein kann, nannte er dann gerne Mössbauer-Effekt. Also ein Opportunitätszwang im Bereich des akademischen Lebens, den man nicht unterschätzen sollte. Und Kiele wusste, wovon er sprach. Er war nun wirklich als Querdenker, als Anthroposoph sozusagen in Bonn und im Spiegel und überall gewesen. Er hatte sich überall durchgesetzt, würde ich sagen. Wenn man das Spiegel-Interview mit ihm nochmal liest, die waren natürlich scharfsinnig und zynisch, aber sie kamen nicht gegen ihn an. Denn er gehörte nicht dieser Sekte an, die sie vor Augen hatten. Aber er hat deutlich formuliert, nicht nur was Wittenherdecke ist, sondern was aus seiner Sicht Anthroposophie für einen Wissenschafts- und Kulturauftrag hat. Und er hat es so nüchtern klar und deutlich gesagt, dass man da einfach auch nicht sich darüber hinweg bewegen kann. Eine Sache wie von Helmut Sander hätte Kiele in einer souveränen Weise sozusagen beantwortet. Aber darum geht es mir gar nicht, sondern er kannte die Situation eines wissenschaftlichen Außenseiters. Er ist lebenslang Privatdozent geblieben, denn die Habilitation konnte sie ihm nicht verweigern in Frankfurt, die war zu gut. Aber dass die Universität ihn irgendwie auch nur zu einem APL-Professor macht, das musste sie natürlich nicht. Und so starb er als Privatdozent, Gerhard Kiele. Ja, die Universitätsgründung ist eine der Möglichkeiten, einen sozialen Rahmen dafür abzugehen, dass der Wissenschaftler, der außerordentliche Forschung betreiben will, die fatale Einsamkeit überwinden kann, ohne in Anpassung oder Sektierertum zu verfallen. Das kannte er. Er ist weder der Anpassung noch dem Sektierertum verfallen, aber er suchte das nicht. Und Anthroposophie für ihn immer ein Schulungsweg, ein großer Impulsgeber für ein neues Wissenschaftsverständnis, für eine neue Sozial- und Kulturgestaltung, alles andere als eine esoterische Vorliebe merkwürdiger Leute, sondern einer der ganz großen Zukunftsimpulse. Natürlich wollte er nie eine anthroposophische Universität, aber eine Universität, wo diese Anthroposophie ihre Bedeutung haben kann, sich auch darstellt und zugleich aber auch ihre wissenschaftliche Güte aufzuweisen hat, aber dafür erstmal einen Raum schaffen, dass es möglich ist. Und zugleich, und ich komme langsam zu Ihrer Freude zum Ende, zukunftsoffen bleibt. Die Gründung der Universität ist die Frucht einer über 35-jährigen Tätigkeit. Die Gesamtkonzeption kann nicht etwas aus allen möglichen Erwägungen heraus Erdachtes oder die Resultante bestimmter Wünsche und Vorstellungen sein, sondern sie muss den Ausdruck des Willensuntergrundes derjenigen Menschen darstellen, die zum Schicksal einer solchen Einrichtung gehören. Die jetzt bekannten Persönlichkeiten sind nur Vorreiter dieser Zusammenhänge. Es steht ihnen daher zu, die Idee der Hochschule so zu artikulieren, dass die suchenden Menschen diese Einrichtung als mit ihrem Schicksal verknüpft erkennen. Über den unmittelbar jetzt oder künftig betroffenen Personenkreis ist dies in die allgemeine Schicksalslage Mitteleuropas einverwoben. Die Gedanken und Erwägungen dieser Universität haben nur dann einen Realitätswert, wenn sie aus dieser Schicht heraus gestaltet werden. Wie auch immer man das versteht, nicht? Aber es ist dann eine Vorarbeit, aber nicht dann hören wir auf und dann kommen andere und machen das, was sie so wollen, sondern diese Vorarbeit so gestaltet, konturiert, dass Menschen, die merken, das ist das, was ich suche, hierher kommen. Und das war ja auch so in diesen letzten 33 Jahren, dass Menschen wirklich innerlich auf ganz unterschiedlichsten Wegen spürten, jawohl, Wittenherdecke. Und dann vertraute Kienle in die Zukunft. Und insofern wollte er gar nicht so genau festschreiben, was dann die Uni sein soll. Aber es ist auch nicht beliebig. Und vor allem, es ist unsere Pflicht, die führenden, gestaltungsfähigen Persönlichkeiten zu finden und so zu fördern, dass sie ihre Aufgaben in den großen Auseinandersetzungen der Zukunft verwirklichen können. Das heutige öffentliche, politische, wirtschaftliche und kulturelle Leben ist verarmt an Persönlichkeiten, die in der Lage wären, die gegenwärtigen Verhältnisse aus den Wurzeln neu zu gestalten. Damit konturiert sich die Aufgabenstellung einer neuen Universität. So und nicht kleiner sah er das. Das war die Gestalt, die ihn trug. Und es war ihm ganz deutlich, nicht nur in der Medizin, es geht nicht nur um Ökonomie, Formalisierung, Administration in Zukunft, das sind sozial zerstörerische Kräfte. Kienle sah das als einen Zerstörungsprozess an, der da eine Wucht der Zerstörung, die sich in diesen Dingen manifestiert, und dem gegenüber ein Sozialgestaltungsprinzip ganz stark leben muss. Und dieses Sozialgestaltungsprinzip kann in so einer Hochschule leben, und das wollte er auf den Weg bringen. Identifiziere dich mit deinen Erkenntnissen, setze sie in Handeln um. Strebe kein Wissen über die Zukunft an, um dich zu schützen. Strebe nach einem Bild der Zukunft, um dich auf die zukommenden Probleme vorzubereiten, auf das du sie bewältigen kannst. Jetzt, hier und heute erfahre die Situation, die du ergreifen musst. Verleugne nie deinen neuen Menschen. Aus dieser ungeschriebenen Philosophie. Jesu, ja, am Ende zum Ende, weil es jetzt doch mal so ein besonderer 33-Jahr-Rhythmus ist, in Rudolf Steiners Sinne die Zeitspanne zwischen Bethlehem und Golgatha, also zwischen einem Geburts- und einem Auferstehungsimpuls. Das macht die 33 Jahre aus, und das hat etwas mit den geheimnisvollen Vorgängen der Zeitenwende zu tun aus Sicht Rudolf Steiners. Weil das jetzt heute so ein besonderer Anlass ist, würde ich mich jetzt mal trauen, hier mit dem Spruch abzuschließen. Tatsächlich mit einem Spruch machen wir, glaube ich, nicht oft an der Universität, dass man mit einem Mantram-Spruch endet, aber das war eben für Gerhard Kienle, und das wissen Wolfgang Göbel und viele, Herr Meister, Peter Meister und viele, die heute noch gekommen sind. Das war ein Spruch, mit dem er jedes Vereinstreffen eröffnete, also Verein zur Entwicklung von Gemeinschaftskrankenhäusern e.V., eine Meditation zur Gewinnung des Ichs, nannte Rudolf Steiner das. Also ein Spruch Rudolf Steiners, eine Meditation zur Gewinnung des Ichs. Jetzt kann man sagen, wir haben ja alle schon ein Ich. Ich wäre ja gar nicht gekommen heute Abend, wenn ich kein Ich hätte. Ich gehe dahin. Selbst wenn die anderen sagen, du musst, aber irgendwie ist man trotzdem ichhaft mitgegangen, ob man es bedauert hat oder nicht. Jedenfalls, das Ich war ja da. Also warum die Gewinnung des Ichs? Nun ja, wir haben ein Ich-Bewusstsein, ein Alltagsbewusstsein, und wir wissen alle, dass wir auch über uns hinauswachsen können. Wir sind nicht immer auf der Höhe dieses Ichs tätig. Rudolf Steiner sprach nicht nur, aber auch eher von Ich-Schichten, Ich-Dimensionen. Und von einer sehr besonderen ist hier die Rede. Und deswegen stelle ich es ans Ende, weil es auch etwas mit der Nacht und auch mit der Todessphäre des Menschen zu tun hat. Begegnungen mit einem höheren Ich, die sich nächtlich vollziehen können und deswegen wir morgens mehr hoffentlich wieder so motivierend und motiviert neu antreten, aber eben auch nachtodlich aus anthroposophischer, aus christlicher Sicht, dass eine Ich-Findung auf einem höheren Niveau stattfinden kann. Davon ist in diesem Spruch die Rede. Und jetzt wollen wir uns nicht aufs Sterben vorbereiten, aber vielleicht auf das Leben in einer Welt, die mitunter extrem finster sich anmutet. Nicht nur diese Wolkenbildungen heute über Witten gegen 19 Uhr, sondern die gesamtpolitische Landschaft, der Rechtsruck, der Totalitarismus, aber vieles, was da an sich kündigt. Die Frage ist ja, wo kriegt man die Kraft her, irgendwo aufrecht andere Impulse da hineinzustellen, als Einzelner oder als Mediziner in einem Krankenhaus, das durchökonomisiert ist. Es geht ja wohl nicht ohne diese Ich-Qualität. Und deswegen hat Kienle diesen Spruch immer zur Begründung des Vereinstreffens gesprochen, denn nur aus der vereinigten Ich-Kraft aller Einzelnen wird ein Gemeinschaftskrankenhaus entstehen können und eine freie Universität entstehen und leben können im Sinne dessen, was wir gesagt haben als Notwendigkeit einer Gemeinschaft. Diesen Spruch hat er also immer gerne gesprochen. Ich lese ihn zum Abschluss, verschwinde dann sofort heute. Wir werden leider auch keine Diskussion haben können. Ich muss wirklich weg. Ich hoffe aber, dass Sie von Gerhard Kienle, nicht von mir, aber von Gerhard Kienle, doch manches wieder mitgenommen haben und vor allem diesen Zukunftsmut, der sich auch noch in dem Spruch ausdrückt und der von ihm ausging, und dass man vielleicht diese 33 Jahre einfach auch so sieht, das ist nicht nur Tragik, da stirbt einer hinein in die Universität, sondern der macht sich auf, nicht wofür. Das steht irgendwo in einem anderen Buch geschrieben, aber vielleicht, dass man diesen Rhythmus vielleicht doch ernst nehmen kann, auch die Signatur des Sterbens oder Gehens, auch diese Maximen, von denen Sie da hörten aus dieser Philosophie Jesu, und dann noch diesen Spruch. Ich schaue in die Finsternis. In ihr ersteht Licht. Wer ist dies Licht in der Finsternis? Ich bin es selbst in meiner Wirklichkeit. Diese Wirklichkeit des Ich tritt nicht ein in mein Erdensein. Ich werde es aber wiederfinden, wenn ich guten Willens für den Geist durch des Todes Pforte gegangen. Sehr herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, kommen, Ihr Dabeisein, gutes weiteres Studium, arbeiten. Herzlichen Dank.